Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
Shakespeare und Co. Eine Stunde Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. What's that? Und am Mikrofon sagt Hallo der Michael Ehringer. Einen wunderschönen guten Tag zu dieser Sendung von Shakespeare und Co., in der es um ein einziges Thema geht, nämlich um das TUD-Schauspielstudio. Die TUD, für diejenigen, die sich in Darmstadt nicht so gut auskennen, ist die Technische Universität. Und die Studierenden dort haben seit mittlerweile fast 75 Jahren ihre eigene Theatergruppe, eben das Schauspielstudio. Die aktuelle Produktion ist ein Stück, das Roman Richter, der auch die Regie führt, selbst geschrieben hat, wird also eine Welturaufführung werden. Und in dieser Produktion spielt Musik eine ganz große Rolle. Timo Hüsinger ist auch hier im Studio und wird Rede und Antwort dazu stehen. Der hat nicht nur die E-Gitarre, sondern auch so ein kleines bisschen die musikalische Leitung für den Abend und begleitet die Schauspieler dadurch. Wir werden darüber sprechen, was das TUD-Schauspielstudio so ist, was es in diesen 75 Jahren für Produktionen gab und eben natürlich auch ganz viel Lust machen auf die aktuelle Produktion, deren Titel ich noch nicht verrate, das sollen die beiden Studiogäste dann tun. Vom TUD-Schauspielstudio sitzen mir jetzt gegenüber der Roman Richter, der...
Hallo, guten Tag.
Du hast mich jetzt angestrahlt und wusstest nicht, was du tun sollst.
Ich wollte Hallo sagen, aber ich wusste nicht, ob du fertig warst.
Ja, Hallo ist nie verkehrt. Hallo Roman, schön, dass du da bist. Und der Timo Hüsinger, mit dessen Namen ich schon ein wenig geübt habe, ihn auszusprechen. Ich hoffe, es war richtig. Hallo Timo.
Ja, war richtig. Guten Tag.
Ansonsten sind wir aber eh per Du und ich habe diese Hürde nur das eine Mal gehabt, indem ich dich vorgestellt habe. Roman, du hast für die aktuelle Produktion nicht nur Regie gemacht, sondern das Stück auch entwickelt und geschrieben und ganz viel von dem an organisatorischem Drumherum gemacht, was man so tut, wenn man eine studentische Theatergruppe ist. Und Timo spielt die E-Gitarre in einem Stück, in dem Musik eine ganz große Rolle spielt. Aber bevor wir über die aktuelle Produktion sprechen, erzählt mir doch mal, was das TUD-Schauspielstudio so ist. Ich habe auf der Website gelesen, das gibt es schon ganz lange, schon viel länger als die TUD TUD heißt. Für die, die noch nicht so lange in Darmstadt sind, man hat ja früher von der TH, von der Technischen Hochschule gesprochen. Und ihr feiert irgendwie bald das 75. richtig?
Das stimmt. Den Verein gibt es, glaube ich, seit 1949, eine der ältesten Schauspielgruppen in Deutschland und sind bei der TU angesiedelt als gemeinnütziger Verein. Und das Schöne ist, wir sind komplett offen. Man muss nicht Studierender sein, man kann auch einfach, wir haben Leute, die sind in Rente und spielen bei uns mit. Und wir sind eine total wilde Truppe, wo alle willkommen sind, wo wir auch jeden Dienstag immer 19 Uhr eine offene Probe haben, jeden Dienstag, wo man einfach dabei sein kann an der Uni.
Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, mit einer Studentenschaft Theater zu spielen, denn das ändert sich ja ständig, wer dabei ist von Jahr zu Jahr. Sehe ich auch an den Stücken, die er macht und sehe ich auch an der Besetzung, die da jeweils dabei ist.
Ja, total. Da gehen immer die Augen auf, wenn jemand sagt, ich bin seit 5 Jahren dabei oder die ExpertInnen bei uns sind 10 Jahre oder 15 Jahre da und können so ein bisschen was zur Geschichte erzählen von den 75 Jahren, die sie irgendwie aufschnappen.
Aber die Rentner, von denen du sprachst, die sind jetzt nicht schon seit 75 Jahren dabei.
Nee, noch nicht. Mal gucken.
Okay. Was macht ihr so für Stücke? Timo, ich frage dich mal als Musiker. Musik spielt immer eine wichtige Rolle.
Ja, aber jetzt im Kontext von Schauspielen ist das Ganze ziemlich neu für mich. Weil ich bin schon länger Gitarrist, seit ich 15 Jahre bin. Anfangs mit der Gitarre meiner Mutter und dann irgendwann wollte ich unbedingt eine E-Gitarre geschenkt bekommen und dann hat alles ganz schnell angefangen. Und dann hat Roman mich gefragt ob ich das Stück begleiten möchte. Und ursprünglich war das auch der Plan oder die Anfangsidee war einfach nur, dass ich alleine quasi das mache.
Mhm.
Aber dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass dann auch andere mitmachen wollten oder da gesagt haben halt, sie können irgendein Instrument spielen oder können singen. Und so hat sich das alles entwickelt.
Ja, also dass es da Leute gibt, die irgendwas können und das dann einbringen, das habe ich verstanden, ist so ein wichtiges Thema bei euch. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass letztes Jahr im Krabat war die Produktion, auch ein sehr schönes Stück übrigens, dass ihr da einen Nickelharper dabei hattet, das ist so ein mittelalterliches Streichinstrument mit Tasten, das eigentlich fast niemand kennt und das ihr da aber auf die Bühne gebracht habt, einfach nur, weil das jemand konnte und weil das zum Stück so gut gepasst hat.
Ja, total. Manchmal stehen auch einfach diese Sachen, die Leute mitbringen, an erster Stelle und man denkt sich, okay, wie bringen wir das rein? Wir haben auch dann Leute, wir haben auch eine in unserer Band, der hat gesagt, die kann Geige spielen und dachten wir, boah, Geige, E-Gitarre, geile Kombination, komm, wir machen was draus. Und so hat sich dann meist alles entwickelt und auch da bei Krabat, er hatte das Instrument und wir dachten, okay, das muss rein, das ist so der Hammer. Ja.
Aber ihr habt schon erst eine Idee für ein Stück und schaut dann, wie ihr es besetzt bekommt. Oder ist es umgekehrt? Also manche Ensembletheater haben ja auch einfach Leute, die mitmachen wollen und schauen dann, was passt jetzt zu der Besetzung.
Das ist so das Besondere beim Schauspielstudio. Wir haben immer so die Hauptproduktion, die wird gewählt von allen, die Mitglied sind. Und auch die Regie wird gewählt. Das ist so sehr demokratisch aufgebaut. Dann gibt es so Nebenproduktionen. Wenn man einfach Leute hat, die Bock drauf haben, wenn man eine Regie hat, kann man das einfach machen. Und dann müssen einfach genug helfen können dabei. Und da hat man immer dann Finanzpläne, die man vorstellt, wo man abstimmt. Man kann auch immer wieder Neues beantragen, aber das ist irgendwie ganz entspannt. Von daher, einfach, wenn man eine coole Idee hat, Leute, die darauf Bock drauf haben, dann steht sowas. Und so hatte ich das dann auch gemacht.
Aber coole Idee heißt bei euch, also ihr spielt jetzt nicht zum 47. Mal Schillers Räuber oder so?
Nee, nicht. Wir hatten jetzt zum 4. Mal oder so Hexenjagd gespielt, aber manchmal, ja, und das wollen wir jetzt auch so ein bisschen als Gag einbauen, weil wir haben jetzt auch die 75-Jahr-Feier, die wir dieses Jahr veranstalten und wollen da ein bisschen die TUS-Geschichte auf die Schippe nehmen, weil das auch irgendwie ganz spannend war, dass da so ein paar kleine Sachen passiert sind in den 75 Jahren.
Das ist immer schön, wenn man Anekdoten hat. Also ihr nennt euch TUS, habe ich eben gehört.
TUS, ja.
TUS.
Ja.
Ah, TUDS, ja, okay, ja. So. Welche Stücke wählt ihr? Wirklich, was der da die Initiative ergreift, gerade im Sinn hat? Oder gibt es da so ein durchgehendes Thema bei euch?
Gar kein durchgehendes Thema. Es kommen einzelne Leute. Wir haben Stückvorstellungen vor der Wahl in den regulären Proben. Und da wird das einfach mitgebracht. Und dann spielen wir Szenen daraus, lesen das ein. Eine Person weiß schon so die Rahmenbedingungen vom Stück. Muss man Tantieme zahlen oder so und so. Und dann lernt man die Stücke kennen. Und am Ende gibt es die Wahl zwischen mehreren Stücken und dann gewinnt vielleicht mal Krabat oder Bunbury hat er davor gewonnen. Und dann, die dafür abstimmen, so, verpflichten sich aber so ein bisschen, ist nicht so ein Zwang, aber da irgendwie mitzuwirken, irgendwie zu helfen, wenn man da schon dafür stimmt.
Ja, sonst hat es nicht so viel Sinn, ne?
Ja.
Sonst ist ein Auftrag an andere, macht ihr mal das Stück.
Eben, ja.
Okay, was lief so die letzten Jahre? Also paar Stücke haben wir ja jetzt schon erwähnt.
Mhm.
Wie lange bist du schon dabei?
Ich bin so knapp nach der Corona-Pandemie dazugekommen, jetzt seit 2, 2,5 Jahren bin ich dabei.
Und da gab's was zu sehen?
Aha, da bin ich erstmal in die Oscar Wilde Bunbury-Produktion reingestolpert.
Ja.
Da hat er dann eine Hauptrolle gespielt in so einem Dandy. Danach hatten wir Wojciech aufgeführt, hatten es genannt so Fall Franz W., war auch was selbst, auch was mitunter viel selbstgeschriebenes.
Mhm.
Und wir gehen jetzt auch in eine Musical-Gruppe. Wir führen demnächst das Percy Jackson Musical auf.
Okay. Also an Ambition fehlt es euch nicht?
Nee.
Und der bringt da richtig gute Sachen auf die Bühne.
Hatten auch ein Gastspiel oder zwei Gastspiele aus Bolivien, die wir dann bei uns teilweise mitunter zu Hause auf Matratzen oder in Schlafsäcken untergebracht haben. Und die hatten dann Sachen bei der TOD gespielt.
Aha. Und das ist jetzt wirklich alles in den letzten 2 Jahren nach Corona passiert?
Ja, und noch mehr, ja.
Okay. Also produktiv seid ihr auch.
Wir hatten auch schon jetzt 1, 2 Gruppen aufgenommen und sind jetzt über 50 bis 100 Personen gewachsen. Also gerade sind es so 3 bis 4 Produktionen, die wir auch im Jahr machen.
Das ist richtig ordentlich. Also 50 bis 100 Leute, die da so laufend an dem arbeiten, was ihr gerade rausbringt.
Ja, also wie wenn wenn es jetzt um meine Produktion ginge, haben wir dann irgendwie so 12 Leute, die am Bühnenbild arbeiten, 3-4 Leute in der Maske und so weiter und so fort, 8 auf der Bühne, 4 in der Band, da kommt super was zusammen.
Mhm.
Und man hat dann nochmal so Ressourcen im Verein, wo man drauf zurückgreift und sagt, ey, wir brauchen da Leute zum Plakat aufhängen, dann auf einmal melden sich 5 weitere. Es ist irgendwie sehr schön.
Okay. Und Timo, du bist jetzt für die aktuelle Produktion neu dabei?
Also bisher, ich bin noch nicht mal Mitglied im Tutz. Also ich bin wirklich ganz von außen quasi jetzt dazu gekommen. Ja, aber also über Roman halt, genau.
Ja. Und Roman, du hast das aktuelle Stück, wir sagen immer noch nicht, welches es ist.
Mhm.
Du hast das aktuelle Stück geschrieben und inszeniert. Und ihr habt dafür tatsächlich auch eigene Musik entwickelt und ganz viel arrangiert. Und Timo, du begleitest die Schauspieler mit der E-Gitarre, das quasi das ganze Stück über.
Ja, kann man so sagen. Also ursprünglich war sogar der, also eigentlich bin ich Gitarrist,
mhm.
aber ich habe auch einen Bass. Und ursprünglich war die Idee vielleicht eher mit dem Bass das zu unterstützen, das Stück.
Ja. Wir sprechen gleich nochmal ausführlicher drüber.
Okay.
Roman, du hast das Ambitionierteste getan, was man als Regisseur am Theater tun kann. Du hast ein eigenes Stück geschrieben und auf die Bühne gebracht. Wie kamst du auf die Idee?
Das ist ganz witzig. Also ich habe irgendwie ganz viele Skripte, die rumliegen. Und bei dem, worum es gerade geht, wo wir den Titel noch nicht genannt haben, war eigentlich so ein Aufhänger total die Idee, wo ich dachte, es wäre eigentlich cool, weil am Anfang, das ist kein großer Spoiler, eine Person verstirbt durch Person, die sie liebt. Und es ist aber ein Unfall. Und dann wäre es cool, wenn die Person, die verstorben ist, in die Erzählperspektive geht und das Stück einfach ganz anguckt, wie die Geliebten weiter leben und es einfach von außen so kommentiert.
Okay.
Und dann dachte ich, es ist irgendwie sehr cool. Und dann kann die Person vielleicht mal an die Zehen anhalten und eingreifen und so. Und das war dann der Aufhänger und auf einmal ist ein ganzes Stück entstanden.
Also einfach so per Unfall.
Per Unfall, tatsächlich, ja.
Also ich habe ja immer gehofft, dass du den Stücktitel sagst. Das Problem mit dem Stücktitel ist, er ist, so wie ich ihn lese, zweideutig. Er heißt Sucht nach Leben, aber es könnte auch sein, dass du meinst Sucht nach Leben.
Mhm.
Und jetzt hast du mich doch gezwungen, es festzulegen oder zumindest die zwei Varianten anzubieten. Was ist es wirklich?
Wir am Theater und in der Kunst lieben ja die Irritation und euch jetzt die Antwort zu liefern, wäre doch ein bisschen schade. Also, wenn ihr nach einem Stück rauskommt und sagt, das ist eher die Sucht nach Leben oder vielleicht sucht jemand nach Leben, wer weiß, wir können auch einfach beides immer sagen, aber am Ende ist es geschrieben das Gleiche.
Okay, eine sehr diplomatische Antwort, die mich jetzt auch nicht weiterbringt, wenn ich es aussprechen soll.
Ja.
Aber es geht in dem Stück schon auch um schwere Themen. Das ist jetzt nicht... Ich find's sehr, sehr, sehr spannend, was ihr hier auf eurer Website in der Ankündigung schreibt. Ihr schreibt, das Stück lebt von rasanten Dialogen, Slapstick und Situationskomik, behandelt aber auch ernste Themen wie Depression und Suizid und ist für ein Publikum ab 12 Jahren geeignet. Das klingt erstmal ganz schön ambitioniert. So schwere Themen und dann hast du da tatsächlich 12-Jährige nachher drin sitzen.
Mhm.
Wie geht ihr damit um, dass da nicht Dinge passieren, die nicht passieren sollen beim Publikum?
Ich glaube, das beginne ich mit einem Zitat aus dem Tutz. Die Zeiten des Wohlfühltheaters sind vorbei. Aber gleichzeitig ist die Abwechslung da ein großes Thema. Also mitunter, man wird nicht die ganze Zeit getriggert. Es kann passieren, aber wir gehen auch damit um. Wir haben auch große Warnungen ausgelegt. Wir achten da extrem drauf. Ich bin selbst auch gelernter Pädagoge. Und da wird viel aus einer Innenperspektive draus erzählt in dem Stück. Wir wissen genau, um was es geht. Die Themen werden bewusst dargestellt. Es gibt kein visueller irgendwie Suizid oder so. Es wird vielleicht nur so ein bisschen drüber gesprochen oder so. Aber wir wissen genau, was wir tun. Wir haben auch Personen in Rollen, die wissen, was es bedeutet.
Und jetzt spoilern wir vielleicht doch mal so weit, dass die Hörer sich vorstellen können, worum es in dem Stück geht. Also ihr habt ein 8-köpfiges Ensemble und das sind alles irgendwie junge Leute, die Dinge erlebt haben, die mit diesem besagten Unfall, bei dem jemand ums Leben kommt, anfängt.
Also da gibt es erstmal so zwei Leute, die haben mit dem Unfall zu tun. Und das Interessante, was ich auch dann auch beim Schreiben bemerkt habe, dass dieser Unfall hinter ihnen die ganze Zeit dieses Unterdrückte ist. Fast wie so eine fleischgewordene Depression dargestellt. Mhm. Dass sie die ganze Zeit belastet, was sie aber immer wegschieben und versuchen, ihren Alltag zu leben. Dann kommen aber die anderen sechs so dazu. Und jede Person, so hatte ich das bei der Charakterentwicklung konstatiert, dass da jede Person ihr eigenes Konzept hat von Glück im Leben oder Zufriedenheit im Leben finden. Und das kracht dann auch nochmal voll aufeinander, weil alle haben ihre eigenen Vorstellungen, wie sie da ihr Leben bestreiten. Und die hören irgendwie gar nicht so richtig aufeinander, was der andere eigentlich sagt.
Aber die treffen ständig aufeinander, weil das eine WG ist, wenn ich richtig gelesen habe.
Ja, total. Was zwischen euch immer mal wieder wechselt und so, aber am Ende sind es halt die Personen, die irgendwie in dieser WG leben, aufeinander krachen. Und dann gibt es halt auch so Leute, eine Person, der ist einfach alles egal. Was gar sehr, sehr schön ist, wenn Leute da sind, denen sehr, sehr viel wichtig ist, wie sie sich geben und so. Und dann kommt einfach so eine Person rein, so, ja, ist doch egal, tut was ins Kühlschrank und sagt, ist auch nur ein Regal, was kalt ist. Und das bringt dann den Slapstick nochmal rein.
Okay. Zum Thema Slapstick habe ich gelesen, das Bühnenbild ist auch so gemacht wie ein Comic-Cartoon, Slapstick, also gezeichnet, gemalt auf Kartons, oder wie stellt man sich das vor?
Genau, wir haben das komplette Bühnenbild gezeichnet, haben Kartons angemalt, haben wie einen kleinen Comic, wie ein Sketchbook, wo man reinguckt, das gestaltet, alles weiß mit schwarzen Außenlinien. Und die einzelnen Figuren, jede Figur hat ihre eigene Farbe, die für diese Figur auch repräsentativ steht. Die leuchten dann so ein bisschen da drin in diesem Bühnenbild heraus.
Okay, das klingt spannend. Also die haben ihre unterschiedlichen Charaktereigenschaften, ihre unterschiedlichen Lebenseinstellungen einfach dann auch deutlich sichtbar in der Farbe dargestellt.
Ja, das haben sie ja.
Und, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Musik spielt eine wichtige Rolle. Wie seid ihr da rangegangen? Ihr habt einen Menschen, der Gitarre spielt.
Ja.
Ja, Timo nickt. Das ist schon mal gut. Ihr habt ein paar mehr Menschen, die auch Instrumente spielen. Das hast du schon verraten.
Genau, ja.
Aber ja, ihr habt auch Musik dafür selbst entwickelt oder selbst entwickeln lassen. Wie ist das gelaufen?
Genau, also auf jeden Fall, es waren ein paar Stücke, waren schon im Skript, schon vorgedacht. Genau, und dann haben sich, wie gesagt, am Anfang ist Roman auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich vielleicht das Stück irgendwie begleiten möchte. Da habe ich das bejaht. und dann habe ich ein paar Sachen einfach komponiert, aufgenommen und so, das dem Roman geschickt. Bei den Schauspielern haben sich ein paar gesagt, ja, wir können uns das vorstellen, dass wir auch ein Instrument spielen oder singen. Und dann haben wir quasi so eine Band geformt, womit wir quasi dann diese Lieder, die schon im Skript standen oder angedacht waren, ursprünglich vielleicht als Einspieler übers Tonband, dann als Band halt, ne?
Ja.
Und dann ist auch Roman in Kontakt mit dieser externen Band, Path of Greed, gekommen. Die haben dann ein Stück kreiert. Genau, und dann halt gibt es noch andere Szenen, wo ich dann was mir ausgedacht habe, beziehungsweise es gibt so ein Theme, was aus diesem Stück von der externen Band entnommen ist, was ich dann immer wieder quasi einspiele an bestimmten Szenen und das auch halt ein bisschen abgeändert habe. Halt, das ist so für eine einzelne Gitarre, ne? Ich spiele nur, dann eine Gitarre spielt halt nur, dann, dass sich das so ein bisschen interessanter anhört, ne?
Aha. Also ihr habt dieses Thema euch schreiben lassen von der Band und habt das aber in eure Arrangements und in das, was ihr dann live spielt, entsprechend eingebaut. Also nicht nur, dass das einmal vorkommt als Opener, sondern dass das wirklich so ein roter Faden ist, der sich durchzieht.
Ja, das ist ja auch, das war auch eine von Romans Anliegen, genau. Dass es quasi irgendwie ein Theme gibt, was irgendwie einen Wiedererkennungswert hat.
Aha.
Ja.
Unter anderem sitzt hier ja der Roman Richter, der das Ganze geschrieben hat. Wie fanden denn die Schauspieler das, was du ihnen dann da irgendwann ja mal präsentiert haben musst?
Ich meine, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Das ist ja so ein Exposen, so ein Offenlegen von sich selbst, weil es auch sehr persönlich ist. Und auf einmal lesen die das und geben ein Feedback, das ist so richtig beängstigend. Und der Feedback war gut. Es waren so 20, 25 Leute da und dann ganz viele haben sich auf die Rollen beworben und wollten die besetzen und hatten voll gute Ideen und dann hatte ich das besetzt. Und das Schöne ist, dass ich will, es soll sich natürlich anhören, wodurch die selbst auch mal Sätze umstellen oder mal Begriffe ändern, wie es für die angenehmer ist, wodurch die auch so ein bisschen leicht am Schreibprozess auch beteiligt sind. Und ich glaube, das wird man in dem Stück merken.
Hat sich das Stück noch geändert in der Probenarbeit? Hast du umgeschrieben?
Ja, ich habe sogar so 2 Szenen nochmal dazugeschrieben. Und dann, das ist ja das Besondere an einem Stück, was einfach noch nie aufgeführt wurde, dass im Skript ergibt alles Sinn. Da muss man alles genau beschreiben und so. Aber auf der Bühne merkt man, es ist zu viel beschrieben manchmal. Dann reicht ein Blick oder so. Das ist ganz anders. Und wir haben ja freie Möglichkeiten. Der Autor ist so nett, dass wir da viele Änderungen auch vornehmen können. Ja.
Also das hast du auch getan, wenn die Schauspieler gesagt haben, ah, das passt so für mich nicht, oder wenn du gemerkt hast, ich meine, du bist ja auch Regisseur, sonst hat der Regisseur halt seine literarische Vorlage, mit der er irgendwie zurechtkommen muss. Du darfst sie ja ändern, wenn du selber Autor bist.
Das ist so angenehm. Also der Probenprozess läuft richtig, richtig schön, auch für die Schauspielenden. Sage ich jetzt mal so, ich meine, wir haben Feedback-Sitzungen, da spiegeln die mir das auch zurück, dass die merken, die hatten am Anfang Angst, dass so ein Regisseur da sitzt, der so sein Ding durchziehen will. Aber die haben da voll die Freiheiten. Ich sage immer, so erst so das Gefühl kommen und daraus entwickeln sich Bewegungen und Worte. Weil wenn das stimmt mit dem, was sie fühlen, dann nimmt man das denen auch ab. Und das ist mir wichtig, dass die einfach auch Spaß haben, Vergnügen haben. Und da kommt auch ein bisschen der Pädagoge in mir durch.
Das ist sicher keine schlechte Vorbildung. Theater gespielt hast du selber vorher auch schon, hast du gesagt. Mhm. Ist es dein erstes Regieprojekt oder hast du da auch schon Erfahrung?
Ich hatte eine Zeit lang auch eine eigene Theatergruppe bei Vielbund, die ich geleitet habe. Da habe ich eher Rahmenbedingungen gesetzt. Jetzt ist es das erste Mal so richtig Regie.
Mhm. Und wie sind die Erfahrungen? Ist es so, wie es dir vorgestellt hast?
Es liegt mir, glaube ich. Es ist was Besonderes, auch alleine anzufangen und auch noch bei einem eigenen Stück und das alles zu organisieren. Ich habe auch 2 in der Regieassistenz. Das ist super hilfreich. Nur Ich glaube, das kreative Denken hilft mir, alles so im Blick zu haben, aber ich habe gerade keine Freizeit.
Ja. Naja, also wenn ich so die Besetzungsliste durchschaue, dann stehst du da nicht nur als Autor und Regisseur drauf, dann steht ja auch Pressearbeit und Video und Bühnenbild und alles mögliche andere. Du machst da so ziemlich alles, was nicht direkt Schauspiel ist.
Mhm. Ja, ich bin irgendwie sehr engagiert, sage ich mal. Manche würden vielleicht als Workaholic bezeichnen. Ich sage, ich stehe mit viel Energie auf. Die muss ich irgendwie loswerden. Und es macht halt auch Spaß. Auch die Bühne, das zu bemalen, das ist mehr so meditativ. Diese Außenlinien zu machen, das weiß zu bemalen, das macht einfach Spaß. Das ist so ein Ausgleich. Und Presse macht man nebenbei, mal ab und an ein Plakat dahin.
ist ja vielleicht auch das eigene Baby. Und deswegen ist da nochmal besonderer Enthusiasmus.
Ja. Timo, wie ist es für dich? Wie ist er als Regisseur? Macht er euch Vorgaben,
ganz
wie das zu sein hat,
nein. Musikalisch?
Oder?
Nein, also ja, also an einer Stelle haben wir mal ein bisschen rumexperimentiert und dann hat er gemeint, also mit diesem Song von Path of Greed, da haben wir nochmal ein bisschen herumexperimentiert, wie man das abändern könnte. Dann hat er aber gemeint, jetzt haben die Leute, die Schauspieler schon geprobt mit dem Song, wir sollten das so möglichst, sollten am Original quasi uns orientieren und jetzt haben wir auch eine ganz gute Lösung gefunden. Ja, genau.
Aber grundsätzlich höre ich raus, entwickelt ihr eben Lösungen, ja, die dann irgendwie ein Angebot werden, wie man im Schauspiel ja sagt. Ne?
Ja, also, und grundsätzlich haben wir auch alle Freiheit, die wir brauchen und ja.
Also die große Konfrontation in der Probenarbeit ist offensichtlich ausgeblieben.
Ja, also ist ganz entspannt. Und
Jetzt ist das Stück selber ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da sind ja diese problematischen Themen drin. Mhm. Wie ist das für die Schauspieler?
Mhm. Ja, also wir befassen uns, wir hatten am Anfang 2 Monate Zeit und Zeit genommen, die Rollen zu entwickeln und in das Stück reinzukommen. Das war so im November, Dezember und da haben wir noch gar nicht die Szenen richtig angefangen, weil es sehr wichtig ist, dass die mit den Emotionen klarkommen, die regulieren können. Mhm. Wir hatten zuletzt auch eine Theaterpädagogin bei uns, die einfach mal so ein paar Skills an die Hand gibt, dass die Leute wissen, okay, wenn ich da irgendwo stehe und was repräsentiere und das selbst in meiner Biografie schon mal erlebt habe, wie kann ich das trennen, wie kann ich damit umgehen? Die wissen aber ganz genau, worauf sie sich eingelassen haben und stehen da voll dahinter und es läuft ziemlich gut, weil ich habe immer meinen Pädagogikblick drauf, dass es den Leuten gut geht. Und da das Stück die Themen aus der Innenperspektive heraus irgendwie behandelt worden, glaube ich, merkt man auch, dass da sensibel mit umgegangen wird. Wir hatten nach der Leseprobe mal den Fall, dass so ein Pärchen geht nach Hause und das eine sagt, warum ist das denn das passiert in dem Stück? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und die andere Person, die das selbst mal kannte, hat gesagt, das hat man so gesehen. Und diese Diskussionen sind total toll, ja, weil das so Awareness schafft für Personen, denen es nicht gut geht, dieses aber runterspielen. Und das zeigt das Stück auch.
Okay, also da fangen sich Ensemblemitglieder auch gegenseitig auf.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wir haben da so und mitunter Wohlfühlpersonen, die wir da irgendwo dazu holen, die man mal zwischen euch umarmt und so. Ich meine, das klingt jetzt alles ziemlich groß, hochtrabend. Es macht nur so ein paar Szenen aus. Aber genauso ist es wichtig, mal wieder rauszukommen, sei es auch mit der Musik oder auch mit irgendwelchen Slapstick-Sachen. Das wechselt ganz Zeit hin und her, ist so eine Achterbahn an Gefühle.
Mhm. Wie ist das fürs Publikum? Also ihr habt jetzt nicht ein depressives und zum Suizid führendes Stück auf der Bühne, nehme ich an.
Nee, absolut nicht. Wie es Publikum findet, werden wir dann am Ende sehen. Die Erfahrungen zeigt gerade, dass Personen, die jetzt auf ein Schauspielstudio reinkommen, merken, dass das Stück irgendwie gut tut und auch zum Nachdenken anregt. Wenn jetzt aber jemand große Probleme gerade hat, vorsichtig sein, ja, da reinzugehen. Wenn es auch biografisch einen so ein bisschen betrifft, man schon ein paar Mechanismen entwickelt hat, kann man da gerne reingehen. Dann gibt das, glaube ich, auch nochmal zusätzlich was an die Hand, was einem weiterhelfen kann.
Mhm. Aber es ist jetzt nicht primär ein pädagogisches Stück, sondern es ist einfach schon Theater, in dem man Charakterentwicklungen verfolgt und auch Spaß dran hat, nehme ich an.
Ja, da verfolgt man viele Entwicklungen. Da werden auch Charaktere fast so auf der Bühne wie dekonstruiert. Und das ist manchmal herrlich anzusehen, wie Leute ihre eigenen Vorstellungen da haben in der Rolle. Und das einfach nicht klappt. Und das dann irgendwie gegen andere Charaktere irgendwie kracht und dann da so Situationen entstehen. Manchmal ist das sehr, sehr herrlich anzusehen.
Okay. Ich bin noch nicht sicher, ob ich eine ganz genaue Vorstellung davon habe, was da wirklich auf der Bühne passiert. Mhm. Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, wie man sich's vorstellen kann und auch, wann man es überhaupt zu sehen bekommt. Wir haben den Premierentermin ja noch gar nicht verraten. Was erwartet denn das Publikum bei dir auf der Bühne, Roman?
Ja, bei Sucht nach Leben jetzt.
Ha, jetzt hast du es festgelegt.
Ja, das Stück beginnt so, um mal so ein bisschen Details zu sagen am Anfang, dass wir 3 Leute auf der Bühne haben. Ne, die Eva ist zusammen mit Milo in einer Beziehung und da ist noch Finn, der beste Freund von Milo. Milo geht erstmal ab, also bleibt sein bester Freund und seine Freundin zurück und die reden so miteinander und dann merkt man, okay, Eva will die Beziehung beenden, Schluss machen und fasst da den Entschluss. Während die sich unterhalten, kommt Milo zurück und kriegt das mit, aber auch irgendwie was Falsches und auf einmal entbrennt da so ein Streit zwischen den besten Freunden dann am Ende und Eva so von außen denkt sich, oh Gott, was habe ich hier angerichtet? Und das schaukelt sich immer weiter hoch bis zu dem Unfall, wo eine Person verstirbt. Und dann sind übrig Eva und Finn. Die Ex und der beste Freund, die gerade versehentlich eine geliebte Person auf dem Gewissen haben. Und was machen sie? Die ziehen zusammen in eine WG. Das passiert direkt nach dem Prolog vom Stück.
Okay.
Und vor allem, sie vertuschen es. Also sie gehen nicht zur Polizei, sondern, ja.
Ja, die verdrängen es einfach, vertuschen es, verheimlichen es aus Panik heraus vielleicht. Und dann sind die da in der WG und casten ein Pärchen noch rein. Das ist ein lesbisches Pärchen, das ein Zimmer bezieht, was auch keine gute funktionierende Beziehung hat, merkt man, aber auch sehr subtil. Und auf einmal krachen die ganzen 4 Leute aufeinander und kitzeln so ein bisschen das bei den Leuten das Unterbewusste heraus. Die versuchen es aber immer zu verdrängen, weil sie ihre Idee haben von einem Menschen, den sie darstellen wollen. Finn, ganze Zeit immer Witze, Slapstick, Humor. Man nimmt gar nicht richtig wahr, dass es ihm vielleicht gar nicht gut geht. Und Eva ist die ganze Zeit immer die zentrale Person, die versucht irgendwie sich wieder einzugliedern und ein Leben hinzukriegen. Aber die Personen, die dann reinkommen, Eva beginnt auch irgendwann wieder eine Beziehung, irgendwie so ein One-Night-Stand und so, sorgt nicht gerade dafür, dass es den Leuten gut geht. Und Milo von außen guckt die ganze Zeit zu und kommentiert es mit sehr bissigen Kommentaren, bis am Ende das Stück so verläuft, dass es nicht nur eine tote Person gibt. Das klingt auch jetzt sehr heftig, aber mit Eva passiert noch was Besonderes im Stück.
Okay, das ist jetzt der Cliffhanger. Mhm. Jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Mhm. Jetzt muss ich es mir wohl anschauen. Das Schöne, wenn man ein Stück neu geschrieben hat, ist ja, dass die Premiere dann nicht nur eine Premiere ist, sondern eine Welturaufführung. Und die wird stattfinden, wann und wo?
Am 26. April, 20 Uhr ist der Beginn, 19 Uhr der Einlass, am Theater Mollerhaus. Dann folgen noch 6 weitere Aufführungen über den ganzen Mai hinweg.
Also keine Ausrede, wenn man am 26. April nicht kann.
Absolut nicht.
Und du weißt ja jetzt auch nicht, wie es ankommen wird und wie die Leute darauf reagieren.
Ja, das ist so, ich bin noch nicht mal richtig aufgeregt. Das ist für mich fast wie so eine Hochzeit, die ansteht. Ein Tag, wo alle wichtigen Personen zusammenkommen bei dieser Uraufführung. Und dann, aber anders bei der Hochzeit, danach kommen die Leute alle zu dir und sagen, wie sie es fanden. Richtig schöner Tag wird das, glaube ich.
Ja, was sagen die da so? Also jetzt, hier weißt du es natürlich nicht, aber bei anderen Situationen gibt es da Leute, die sagen, hey, das fand ich jetzt wirklich ganz, ganz, ganz mies.
Meine Eltern, also sind sehr gut darin, Feedback zu geben. Also es gibt Leute, die umpacken das wie ein Sandwich. Manche Leute, da weiß ich ganz klar, die sagen, wie sie es fanden und kritisieren das auch, egal positiv, negativ. Aber ich bin offen, mit einem Lachen und einem weinenden Auge bin ich offen für alles. Mal gucken, wie es wird.
Also nach dem, was ich gehört habe, hast du ja Probenpublikum sozusagen immer auch mit dabei. Ihr seid ja ein sehr großes Ensemble, von dem nicht alle jetzt in der Produktion auch drin sind. Also ein bisschen Feedback wirst du schon haben über die Zeit.
Ja, das ist das Schöne. Man kann auf das Schauspielstudio zurückgreifen, sage ich mal. Und da hat man auch schon 30, 40 Leute schon in Hauptproben und Generalproben drin sitzen. Mhm. Aber auch für die HP1, es kommt auch ehemalige Leitung von der Vermittlung vom Staatstheater Darmstadt. Mhm. Auch Dramaturgin hat in Paris Ausbildung gemacht und kommt einfach mal zu uns und gibt Feedback. Wir haben viele auch kompetente Leute. Es ist zwar ein Laientheater, aber mit Leuten, die auch mitunter auch in den Schauspielrollen über 10 Jahre Erfahrung haben.
Das klingt schon so, wie man es aus professionellen Produktionen auch kennt, ja?
Ja.
Cool. Wie sieht's auf der musikalischen Seite aus, Timo? Seid ihr da fit und habt alles schon durchgeprobt oder ist da auch noch viel Bewegung drin?
Es gibt sicherlich noch ein paar Sachen, wo noch ein bisschen geübt wird, aber grundsätzlich läuft es. Also ja, also wir haben erst einmal halt einen gesamten Durchlauf gemacht. Mhm. Also das ist beim Proben, ne, mit der Band probt man im Proberaum, aber wir haben das auch, dass wir ab und zu halt wirklich quasi, dass es einen Gesamtdurchlauf gibt, wo das gesamte Stück durchgespielt wird und wo halt auch die Band dann dabei ist, um halt die Einsätze und so, dass das alles läuft. Davon hatten wir erst einen, also da muss man halt noch gucken, dass man das noch übt und dann...
Es sind ja auch noch ein paar Tage bis zur Premiere.
Genau.
2 Wochen noch Zeit, aber das ist typisch Theater.
Ja.
So, ja. Beste Hoffen.
Der größte Teil der Arbeit findet in den letzten 4 Tagen statt, oder?
Ja, total. Aber ich bin guter Dinge.
Ja, es festigt sich meist Hauptproben, Generalproben. Das sind die 3 Tage vor der Uraufführung. Also, ja, das wird schön.
Ja, also, wenn ihr guter Dinge seid, dann bin ich auch guter Dinge, dass das eine grandiose Uraufführung wird. Was müssen wir den Leuten draußen sagen, müssen sie tun, um sie sehen zu dürfen? Karten kaufen?
Mhm. Ja, ihr könnt Karten kaufen einfach über die Webseite des Theater Mollerhauses. Da kann man auch einfach Sucht nach Leben suchen und dann findet man es oder einfach online eingeben, man kommt da recht schnell hin und da kann man einfach die Karten kaufen. Ja, man kann es auch einfach reservieren, einfach ans Mollerhaus schreiben, man kann auch uns schreiben. Ich arbeite auch am Mollerhaus, kann euch auch eintragen in die Listen, also ist alles sehr praktisch.
Sehr schön, also www.theatermollerhaus.de, alles durchgeschrieben, ohne Bindestriche oder sonst welche Dinge. Und da kann man entweder euch kontaktieren oder direkt die Karten buchen. Dann hoffen wir auf eine ausverkaufte und grandiose Premiere und auf ganz viele weitere Vorstellungen. 6 Stück habt ihr. Ich drücke die Daumen und sage erstmal für die restliche Probenarbeit ein ganz dickes Toi, toi, toi.
Danke.
Danke.
Danke, dass ihr hier wart. Tschüss.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wer noch mehr erfahren möchte über die neue Produktion des TUD Schauspielstudios, der kann einfach dranbleiben, denn im Anschluss läuft Soundspielstudio, das ist sozusagen die Radiosendung des Dutz, und dort wird Roman Richter zusammen mit der Darstellerin von Eva, nämlich mit Esther Strubelt, zu hören sein. Und die erzählen dort ein bisschen mehr über die Probenarbeit und wie das abgelaufen ist. Zu Shakespeare und Co. hören wir uns wieder am Mittwoch, dem 19.06., wie immer um 18 Uhr. Und wer bis dahin nicht warten möchte, der kann unsere Schwestersendung Kabarett und Co. schon am 27.05., einem Montag, ab 17 Uhr hören. Am Mikrofon sagt Tschüss der Michael Ehringer, der einen wunderbaren Sommeranfang wünscht.